Liebe Brüder und Schwestern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wenn man sich so einsingt in einen Gottesdienst, dann freut man sich, wenn es ein Lied gibt mit einer schönen Melodie. Wir haben gerade ein Lied gesungen mit einer schönen Melodie. Aber man sollte sich von der Melodie nicht allzu sehr ablenken lassen und auch den Text betrachten. Und wenn wir uns nochmal Zeit nehmen, die vierte Strophe zu bedenken, dann werden wir sehen, dass sich dieses Lied, das da vor 375 Jahren getextet worden ist, heute auch noch gut singen lässt. Vierte Strophe. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der mächtige Gott schenke uns sein Erbarmen, die Zuwendung seiner Liebe und dadurch das Heil. Ehre sei Gott in der Höhe. Lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern, singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott in ganzem Herzen. Lasset uns beten. Heiliger Gott, du hast uns das Gebot der Liebe zu dir und zu unseren Nächsten aufgetragen, als die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Gib uns die Kraft, dieses Gebot treu zu befolgen, damit wir das ewige Leben erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in einer Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Jesus Christus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle. Ein Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit. Als dessen Verkünder und Apostel ich eingesetzt wurde. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht. Als Lehrer der Völker im Glauben und in der Wahrheit. Ich will, dass die Männer überall im Gebet ihre Hände in Reinheit erheben, frei von Zorn und Streit. Wort des lebendigen Gottes.
Thank you.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den großen. Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das eure geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, zunächst eine kurze Gewissensfrage. Wann habe ich zum letzten Mal auf Politiker geschimpft? Und wann habe ich zum letzten Mal für Politiker gebetet? Diese kurze Vorrede vorab. Vor 70 Jahren, am 8. September 1955, reist Kanzler Konrad Adenauer, der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, nach Moskau. Es ist ein Herzensanliegen, was ihn dorthin führt, und zugleich auch eine heikle Mission. Worum es geht: 10 Jahre nach Kriegsende geht es darum, die letzten Kriegsgefangenen endlich frei zu bekommen. 10 Jahre Kriegsgefangenschaft nach Kriegsende. Diese heikle Mission wurde von der Delegation natürlich peinlich genau vorbereitet. Und Bundeskanzler Konrad Adenauer stellt fest: Eines muss ich noch tun. Ich muss auch unbedingt vorher beten. Damit meinte er nicht ein Stoßgebet, wie wir es kennen, vor einer Schulaufgabe, vor einer Führerscheinprüfung oder wann auch immer, ein kurzes Stoßgebet. Nein, er hat beschlossen, eine ganze Nacht ins Gebet zu gehen. Das hat er auch getan. Inkognito, also unbekannt, macht er sich auf den Weg nach Flüeli in die Ranft und lässt sich dort in der Kapelle des Bruder Klaus eine ganze Nacht über einsperren. Er geht in eine Klausur mit Gott an einem Ort, wo Bruder Klaus ja vor über 600 Jahren, über Jahre hinweg gebetet hat, still, leise, aber dann kraftvoll die großen Politiker seiner Zeit beraten konnte und für die Schweiz unendlich viel bewirkt hat. Er ist der Nationalheilige unseres Nachbarlandes. Am letzten Sonntag hat Weihbischof Florian Wörner darauf Bezug genommen, und ich habe gespürt, wie sie diese Gedanken bewegt haben, mich auch. Dann nimmt der Bundeskanzler seine eigene Politik ins Gebet. Was waren das eigentlich für Zeiten? Oder anders gefragt, was waren das eigentlich für Politiker, die da ins Gebet nehmen, weil sie Gott bitten, ihre Politik mitzubestimmen? Das wollte er noch tun, bevor er dann nach Moskau reist. Ja, liebe Brüder und Schwestern, vielleicht ist es Ihnen auch so gegangen wie mir. Ich habe mir unwillkürlich überlegt, welche Politik denn heute herauskäme, wenn die Politiker unserer Tage es ihm gleich tun wollten, wenn sie ihre Politik, bevor sie sie umsetzen, ins Gebet nehmen, wenn sie sie durchbeten. Aber die Zeiten haben sich erkennbar geändert. Heute sind wir schon froh und glücklich, wenn zumindest einige Minister bei der Vereidigung die religiöse Formel gebrauchen, die da lautet, so wahr mir Gott helfe. Beim Kabinett Merz haben immerhin 13 von 17 Minister darauf nicht verzichten wollen, auf die Hilfe Gottes, so wahr mir Gott helfe. Und Adenauer, dieser Kanzler auf den Knien mit seinen betenden Händen, stellen wir uns den mal vor. Und dieser Adenauer mit seinen gebeugten Knien und seinen betenden Händen, er steht für zwei Überzeugungen. Erstens, ich habe als Politiker eine Verantwortung gegenüber Gott. Und ich kann vertrauen auf ihn, seinen Schutz, seinen Beistand, seine Hilfe. Gott vertrauen. Politiker, die so gestrickt sind wie Konrad Adenauer, sind Politiker, die sich nicht abhängig machen von ständig wechselnden Meinungsumfragen. Politiker wie Konrad Adenauer werden sich auch nicht verlieren im parteipolitischen Hickhack und Gezänk. Politiker wie Adenauer waren Politiker mit Visionen, die unbeeindruckt und unbeeinflusst von dem, was sie Überzeugung nennen, leiten ließen und so Großes bewirken konnten. Und es ist eine glückliche Fügung der Geschichte, dass Konrad Adenauer einem anderen großen Politiker in Frankreich, Charles de Gaulle, die Hand reichen konnte, der ebenso gedacht und geglaubt hat wie er. Liebe Brüder und Schwestern, wir können uns einmal fragen, wie denn das Gebet eigentlich wirkt. Dieses Gebet, das Konrad Adenauer für sich in Anspruch genommen hat, das wir ja auch immer wieder in Anspruch nehmen. Das Gebet wirkt ganz einfach einmal so, dass wir uns ausgesprochen Zeit nehmen für Gott und dass wir dadurch Gott Zeit geben für uns. Konrad Adenauer hat sich, wie gesagt, eine ganze Nacht Zeit genommen und damit eine ganze Nacht Zeit gegeben Gott. In dieser Zeit nachts ungestört eingesperrt in dieser kleinen Kapelle hat er mit Gott zusammen gedacht und sich von ihm beraten lassen. Er ist dadurch zu einer inneren Klarheit gekommen, die er sich erhofft hat. Gebet wirkt nicht an sich. Man kann nicht sagen, ich bete jetzt 10 Vater Unser, so als ob ich 10 Euro in den Opferstock werfe und damit ist es getan. Gebet wirkt nicht an sich. Gebet wirkt an mir durch Gott. Gott wirkt durch das Gebet an uns. Er wirkt auf uns ein und das wirkt sich dann aus. Das hat übrigens Jesus selbst vorgelebt. Er ist ja vor großen Entscheidungen immer wieder selbst ins Gebet gegangen, einsam, um die in der Zweisamkeit mit seinem Vater Wichtiges zu klären. Jesus hat dem Gebet viel zugetraut, Konrad Adenauer auch. Und es ist ja kein Wunder, dass diese Moskau-Mission erfolgreich ausgehen musste. Sie war erfolgreich. Ja, liebe Brüder und Schwestern, Gebetszeit ist Primetime. Im besten Sinn des Wortes, beste Zeit. Doch in aller Regel, ich wundere mich immer wieder, der Politikbetrieb nicht nur in Berlin, er läuft Tag für Tag durch. Auch am Sonntag lässt man sich von Gott bitte nicht stören. Im heutigen Lesung hat Paulus zum Gebet aufgerufen. Ich hoffe, Sie haben es mitgekriegt. Paulus ruft auf zum Gebet. Er ruft nicht die Machthaber auf, die Mächtigen seiner Zeit. Das wäre wahrscheinlich auch zwecklos gewesen, so verkommen die meisten damals waren. Nein, Paulus startet einen Gebetsappell, seinen Gebetsanruf, und er meint damit die Gemeinde des Timotheus. Die Gläubigen sollen beten, und zwar für die, die sie regieren. Die Gläubigen sollen für die Mächtigen beten, für die, die gerade Macht haben, die Machthaber. Wohl wusste dieser Paulus, dass die Machthaber damals die ihren unterdrückt haben. Die frühen Christen hatten unter den Machthabern viel zu leiden. Aber das hat ja auch Jesus schon gesagt. Ihr wisst, dass die Mächtigen ihre Macht missbrauchen und die Völker unterdrücken. Aber damit ist es ja bei Jesus nicht geblieben. Und deswegen ruft Paulus auch ganz bewusst zum Gebet auf. Denn Jesus sagt ja auch an anderer Stelle, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir das ernst nehmen würden, wir wissen nicht, was herauskäme, wenn Politiker ihre Entscheidungen durchbeten würden. Wir wissen aber auch nicht, was herauskäme, wenn wir unsere Politiker ins Gebet nehmen würden. Natürlich gibt es immer wieder Fürbitten für die Regierenden. Aber wann haben wir wirklich zum letzten Mal für einen Politiker selbst gebetet? Mit ganzem Herzen, aus ganzer Kraft. Wir sind ehrlich gesprochen viel eher geneigt, über die da droben zu schimpfen. Aber die Frage stellt sich, was bringt es denn am Ende, wenn wir über die da droben schimpfen? Und was brächt es, wenn wir für die da oben, hier unten beten? Paulus hält eben dagegen. Er sagt, vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Paulus fordert damit die Christen auf, keine unnötigen Konflikte zu provozieren, sondern sie sollen sich im Rahmen der staatlichen Ordnung einsetzen für das Gemeinwohl aller. Und das haben Christen durch die Jahrhunderte eigentlich immer versucht. Christen waren nie diejenigen, die zum Widerstand aufgerufen haben, nicht die, die den Protest vorangetrieben haben, sondern Christen waren diejenigen, die auch unter schwierigen, auch Unrechtsregimen versucht haben, für Menschen in den bestehenden Möglichkeiten das Bestmögliche zu tun. Und es stimmt, Christen waren immer loyale Staatsbürger. Wenn wir die Märtyrer verehren in der frühen Kirche, die ihr Leben gelassen haben, dann mussten sie nicht sterben, weil sie renitente Bürger waren. Christen wurden damals bewundert, weil sie so viel Gutes getan haben für die Gesellschaft, weil sie sozial gedacht und mitmenschlich gehandelt haben. Das haben alle bewundert. Warum die Christen tatsächlich ihr Leben verloren haben, war, weil sie eines nicht tun wollten, dem Kaiser zu opfern. Sie haben dem Kaiser gedient, aber sie haben ihn nicht verehrt. Liebe Brüder und Schwestern, gegenüber allen politischen Verwerfungen, wir können als Christen im Grunde genommen schon eine gewisse Gelassenheit demonstrieren. Warum? Weil wir, wie Jesus sagt, in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass wir als Christen in der Welt sind, aber wir sind nicht von der Welt. Christen vertrauen darauf, dass es eine höhere Gerechtigkeit gibt, und dass einer am Ende das letzte Wort hat. Er hatte auch das erste Wort. Und dieser eine ist für uns alle Gott. In diesem Sinne hat der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann einmal hinausgerufen: Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Ich denke, das kann auch eine Devise sein für uns in bewegten Zeiten. Eure Herren gehen, unser Herr kommt. Dass wir Paulus nicht missverstehen, Paulus stellt den staatlichen Autoritäten keinen Freifahrtschein aus. Im Römerbrief macht er die politisch Verantwortlichen deutlich darauf aufmerksam, dass sie für das Wohl der Menschen eintreten sollen, für Recht und Gerechtigkeit und dem Bösen widerstehen. Und seine Gemeinden ruft Paulus auf, den Staat und seine Autorität zu respektieren, wo er seine Aufgaben nachkommt. Freilich müssen wir als Christen auch das Wort erheben und unsere Stimme klar und deutlich, wenn wir merken, dass es dem Wohl des Menschen Recht und Gerechtigkeit entgegenläuft. Aber wie auch immer, das Gebet, Brüder und Schwestern, ist immer angebracht. Denn wenn immer wir für die politisch Verantwortlichen, die die Macht haben, beten, geben wir in und durch dem Gebet zunächst Gott die Ehre. Und dann nehmen wir die ins Gebet, die vielleicht auch unser Gebet brauchen, weil sie selbst nicht mehr beten können. Und eines ist gewiss, liebe Brüder und Schwestern, und das sei posthum Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Gustav Heinemann und all den vielen christlichen Politikern als Dank nachgereicht. Eine Politik, die sich Gott verantwortlich weiß, wird ihre Verantwortung vor den Menschen immer wahrnehmen und ernst nehmen. Politiker, die vor Gott verantwortlich handeln, handeln immer auch verantwortlich den Menschen gegenüber. Und das kommt Menschen zugute. Amen. Schließen wir uns zusammen im Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitze zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen jetzt den Vorschlag wahrnehmen und für die Politiker beten. Das tun wir jetzt jeder für sich, wenn Sie mögen. Suchen Sie sich einen Politiker heraus, den Sie mögen, eine Politikerin, die Sie mögen oder auch nicht. Und beten wir jetzt jeder für sich, für einen Politiker, für eine Politikerin, die uns jetzt ins Gebet folgt. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Thank you. unser Gott, nimm die Gaben deines Volkes an und gib, dass wir im Geheimnis der heiligen Eucharistie empfangen, was wir im Glauben bekennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn du hast diese Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen und sie dem Wandel der Zeit unterworfen. Uns Menschen hast du auf dein Bild hingeschaffen und uns das Werk deiner Allmacht übergeben. Du hast uns dazu berufen, über die Erde zu herrschen, dir, unserem Herrn und Schöpfer, zu dienen und das Lob deiner großen Taten zu verkünden durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht wird, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Verkünden wir das Geheimnis unseres Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir auch das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt, und wir erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ihr mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Leo, unseren Bischof Bertram und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir sind in dieser heiligen Messe besonders verbunden mit Adolf und Paula Hürmann und deren verstorbenen Angehörigen. Wir beten für die Verstorbenen der Familien Kempter und Hillenbrand, für Hermann Schuster und dessen verstorbene Angehörige der Familien Schuster und Müller und für Henriette Schuster, für die wir gestern das Requiem gefeiert haben. Und wir bitten dich, nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unsere Tage. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Den Willen zum Frieden wünscht uns Jesus. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Schauen wir auf Jesus Christus, bekennen wir ihm: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du erneuerst uns durch deine Sakramente. Gewähre uns deine Hilfe und mache das Werk der Lösung, das wir gefeiert haben, auch in unserem Leben wirksam. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Nehmen Sie gern noch kurz Platz für die Hinweise. Am kommenden Montag ist am Abend um 21 Uhr wieder ein Gute-Nacht-Gottesdienst, zu dem ich einladen darf. Und am kommenden Sonntag ist die Fußballfahrt nach Ehingen. Los geht's um 8.15 Uhr. Gestern um 4.45 Uhr ist es losgegangen für Bibel im Rucksack. Das ist natürlich auch eine zeitliche Hausnummer, 4:45 in der Früh. Aber am Abend waren schon die ersten Bilder von dem ersten Gipfel zu sehen. Die sind da gut angekommen und haben bestimmt heute den zweiten Gipfel erklommen. Was ich auch noch ankündigen möchte, sind die Fahrten mit der Albanusbruderschaft. Wir fahren dann nach Kaufbeuern, werden dort auch bei der Heiligen Crescentia eine Andacht halten, fahren weiter nach Stephansried, dem Geburtsort von Sebastian Kneipp, haben dort eine interessante Führung und schließen dann ab in der Wallfahrtskirche zum heiligen Alban in Aitrang. Wenn Sie mögen, melden Sie sich dafür an, auch für Altötting und für Lourdes. Da laufen die Anmeldungen, fahren Sie gerne mit, machen Sie Werbung. Am Sonntag um 18.30 Uhr kommt in Augsburg TV, Katholisch 1 TV, ein kleiner Filmbericht über unser Jubiläumsjahr und vor allem über das Festwochenende. Herr Rattay war so freundlich und hat die Links zu den YouTube-Beiträgen schon auf unserer Homepage vermerkt. Auf der Startseite können Sie da drauf klicken und dann diese Beiträge, die, denke ich, ganz gut gelungen sind, anschauen. Ich mache jetzt noch Werbung für einen Friseur. Also ich war jetzt auch beim Friseur, wie Sie sehen. Und interessanterweise haben wir jetzt in Bieberbach einen Herrenfriseur. Dort, wo man früher Brezen kaufen konnte, kann man sich jetzt die Haare schneiden. Schöner Salon, sehr netter Friseur aus dem Irak. Aber das sage ich nicht deswegen, weil er gut schneidet, sondern, und das ist wirklich toll, der kann Aramäisch. Dann habe ich ihn gefragt, ob er denn auch Aramäisch Vater Unser beten kann. Kann er. Das sage ich deswegen, weil Jesus im Aramäischen gesprochen und gebetet hat. Es ist also tatsächlich heute noch so, dass aramäische Christen, wie zum Beispiel hier aus dem Bagdad, der seit 19 Jahren hier ist, diese Sprache spricht und auch im Gottesdienst diese Sprache gesprochen wird. Die Sprache Jesu. Ich kann sie nicht, er kann sie schon. Also empfehle ich, ein Besuch wert. Sie müssen mit dem nicht aramäisch beten, aber die Haare schneiden lassen können sich die Herren zumindest schon. Es ist ein Herrenfriseur wie in einem arabischen Kulturkreis üblich. Die Frauen gehen dann woanders hin, aber die Herren können da schon mal vorbeischauen. Ihnen jetzt einen schönen Ausgang des Samstagabends, morgen einen sonnigen Sonntag, einen guten Start in die kommende Woche. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott gewähre euch Segen und Heil, er offenbare euch die Wege seiner Weisheit. Er stärke euren Glauben durch sein Wort und schenke euch die Gnade, nach seinen Geboten zu leben, damit in allem sein Wille geschehe. Er lenke eure Schritte auf den Weg des Friedens, er mache euch beharrlich im Guten und vollende euch in der Liebe. Das gewähre euch der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Ja.